Willkommen bei den Heizungstunern, dem Podcast für Heizungsbauer, Installateure und alle, die sich für Wärmetechnik interessieren. In dieser Show tauchen wir tief in die Welt der Heizungsanlagen ein, sei es der hydraulische Abgleich, hygienische Trinkwasserbereitungen, Fernwärme, Fußbodenheizung oder Smart-Home-Lösungen.
Wärme trifft Wissen.
Ich bin Tobias.
Und ich der Florian.
Und zusammen sind wir die
Heizungstuner.
Hallo Florian.
Hallo Tobias. Na, wieder zurück aus dem Urlaub, ja?
Ja, du, das war super. Das war bitter notwendig. Rock im Park war mega. Das Wetter war zwar jetzt nicht ganz so toll, war ganz schön kalt und nass. Aber ich habe mich dann im Allgäu wunderbar erholen können. Das war super. Und da habe ich dann auch Sachen erlebt, die du wahrscheinlich tagtäglich hast. Aber das war ja so ein bisschen am Berg, das Hotel. Und dann sind wir runtergefahren ins Tal. Und dann habe ich jetzt in meiner Auswertung für den Juni vom Auto in der App gezeigt bekommen, dass meine effizienteste Fahrt über fast 20 Kilometer null Energie gebraucht hat. Ich habe dann 0 Kilowattstunden gebraucht. Das ist natürlich praktisch, wenn du den Berg runterfährst. Aber bergauf schaut es dann wahrscheinlich anders aus. Ich denke, dass du das täglich hast. Ne?
Die 0-KW-Fahrt, die habe ich auch tatsächlich jedes Monat in meiner Statistik. Das ist fast immer die gleiche Fahrt. Die beste Freundin von meiner Frau, die wohnt auch am Berg. Und die wird halt regelmäßig besucht und da gibt es dann immer die effizienteste Fahrt. Berg runter zu mir heim, das sind immer die 0 kW. Also ja, aber wie du sagst, also rauf sind es dann auch je nach Fahrstil gern mal 30, 40. Ja, genau. Dann passt es wieder unterm Strich.
Aber das resettet sich doch immer erst nach vielen, vielen Stunden. Ne? Das heißt, es müssen dann gute Gespräche sein von deiner Frau mit ihrer besten Freundin.
Das sind definitiv gute Gespräche. Da will Unbedingt. Ich jetzt nichts Falsches sagen.
Aber mir zeigt es einmal mehr, dass man mit so einem Elektroauto wirklich hochgradig effizient fahren kann, ohne dass der Fahrspaß auf der Strecke bleibt. Du hast jetzt gar gesagt, kommt auf die Fahrweise an, wie es bergauf geht. Ich habe da eine Riesenfreude gehabt. Natürlich fährst du da ein bisschen verhalten, wenn du die Strecke nicht ganz so gut kennst. Aber wie man so aus Kurven raus beschleunigen kann, wenn die Leistung direkt ansteht, ja. das ist schon der echte Wahnsinn. Das
ist schon krass. Und was mich trotzdem auch verwundert, weil ich bin ja jetzt auch im ersten Sommer eigentlich, den ganzen Sommer elektrisch unterwegs und da hat man ja schon die Horrorszenarien gehört mit Reifenverschleiß und das braucht ja dreimal so viel wie der Verbrenner. Aber wenn man jetzt ein bisschen mit Kopf fährt, also ich merke da jetzt keinen großen Unterschied vom Reifenverschleiß auch, muss ich sagen. Also entweder sind wirklich die Regelsysteme schon so feinfühlig. Also ich werde auch heuer wieder im Sommer durchkommen mit dem Satz Räder und das habe ich auch vorher beim Verbrenner gebraucht, von daher.
Meine Sommerräder sind tatsächlich noch ein bisschen besser im Zustand, als es beim Verbrenner vorher war. Was mich damals total gewundert hat, ist, dass das Profil bei der Neuwagenauslieferung bloß ganz wenige Millimeter waren. Der Reifenhändler, bei dem ich dann ein paar Monate später war, um zu sagen, ich brauche gleich neue Reifen, der hat gesagt, dass das häufig vorkommt in der Auslieferung, um diesen Verbrauchswert niedrig zu halten. Und vielleicht ist das beim Elektroauto jetzt nicht ganz so im Fokus, dass er da normale Reifen drauf tun und vielleicht nicht schon irgendwelche mit reduziertem Profil.
Mhm. Ja, alles durchaus möglich. Ja. Aber wir sind schon wieder mitten im Thema. Tobias, es geht wieder um Effizienz.
Ja, komplett, komplett.
Die Klima wirst du auch gebraucht haben und wir haben ja, glaube ich, letztens haben wir gesagt, wir sprechen genauer noch über Heizen, Kühlen im Wohnbau.
Ja, genau.
Und da haben wir gesagt, wir sprechen ein bisschen über mein Projekt in Linz draußen, den 170 Wohnungen.
Da bin ich gespannt, weil 170 Wohnungen ist ganz schön groß für Heizen und Kühlen. Ne?
Ja, das ist wirklich ein schönes Projekt. Das ist so ein Teil vom Reconstructing. Also wenn du nach Linz reinfährst, ist da dieses Bauwerk gar nicht zum Übersehen. Und ein Kunde von mir darf da eben auch einen großen Teil ausführen. Und da ist immer so ein altes Fabriksgelände, wird so mehr Zweckbau hingestellt mit Wohnungen, mit Hotel, mit Büros. Und eben bei den Wohnungen, da sind wir drinnen mit unseren Wohnungsstationen. Und die werden eben wirklich dann geheizt und gekühlt, also temperiert ganzjährig mit unserem Icon-System. Und da war ich jetzt ja vor 3-4 Wochen mit unserem Servicetechniker. Ich gesagt habe, ich möchte mir das selber auch mal anschauen und bei den 170 Wohnungen, da willst du auch nichts dem Zufall überlassen.
Ja, auf gar keinen Fall, ja.
Haben wir gesagt, dann machen wir mal eine Wohnung gemeinsam, dass ich dann auch mit dem Projektleiter auf Augenhöhe sprechen kann, wie läuft das Ganze, was muss man beachten. Und war wirklich, wirklich interessant. Auf der einen Seite, wie einfach das ist, wie einfach das zum Inbetriebnehmen ist, und auch wie einfach das Ganze im Aufbau eigentlich auch ist.
Wie habt ihr das da gemacht, wenn das über die Wohnungsstation läuft? Habt ihr ein zentrales Heizkühlgerät oder gibt es da eine Umschaltung zwischen den beiden Anlagen?
Ist tatsächlich so, weil einfach die Anlage so groß ist, dass sowohl Heizen als auch Kühlen möglich ist in der Wohnung, in der dezentralen. Das haben wir da realisiert über so ein Kühlmodul. Das heißt, ich habe dann immer zwei Zonenventile für Heizen, zwei Zonenventile für Kühlen. Und das Ganze wird über unseren Icon mit nur einem Referenzraum-Thermostat umgeschalten. Und ja, so ist von der Funktion her.
Das heißt, wenn du sagst, nur ein Referenzraum-Thermostat, haben die einzelnen Räume dann gar keinen weiteren Raumfühler?
In dem Fall tatsächlich nicht. Und da sind wir dann eigentlich auch im Zuge der Inbetriebnahme draufgekommen, beziehungsweise auch schon vorher habe ich schon hingewiesen, dass es wahrscheinlich nicht ganz optimal ist, dass wir im Bad jetzt im Sommer auch kühlen, weil ich glaube, das haben wir schon ein, zweimal besprochen, im Sommer aus der warmen Dusche raussteigen auf den kalten Boden ist nicht unbedingt angenehm. Das und da möchte ich jetzt nicht der Hausherr sein.
Aber da hat ja unser Icon eine ganz gute Möglichkeit, dass man einzelne Heizkreise oder in dem Fall dann Räume aus diesem Kühlmodus mit rausnehmen kann.
So ist. Das haben wir dann eigentlich, das habe ich dann auch im Nachhinein mit dem Projektleiter dann auch noch besprochen, dass er da der Aufpreis und der Aufwand für die Kühlsperre fürs Bad wirklich überschaubar ist. Wir brauchen ja nur einen Antrieb, den wir dann im Kühlfall entsprechend immer sperren. Und das haben wir jetzt auch besprochen, dass wir das im Nachzug auch noch nachrüsten werden. Beziehungsweise da gibt es mehrere Zeiteinheiten, wo die Inbetriebnahmen sind. Und bei den nächsten Wohnungen wird das schon mit einprogrammiert, in dem Fall mit der Kühlsperre fürs Bad.
Damit ich das richtig verstehe, mit diesem Referenzraumfühler gehst du dann auf ein Ventil, das vorm Verteiler sitzt und nicht auf jeden einzelnen Heizkreis.
Genau, also wir regeln im Prinzip mit den zwei Antrieben, wir haben immer zwei Antriebe für Heizen und für Kühlen. Mit einem öffnen wir einfach die Zone und mit dem zweiten regeln wir auf die Temperatur hin, damit wir nicht immer mit der vollen Wassermenge fahren. Und im Testbetrieb hat man schon gesehen, dass das wirklich sehr zuverlässig arbeitet und es ist wirklich eine sehr, sehr einfache, günstige Möglichkeit. Und auch die Inbetriebnahme an sich, du kennst ja das mit unserer App beim Icon 2 jetzt. Das ist wirklich eine einfache, gute Lösung. Man kann nichts übersehen. Man kann dann noch die Parameter einstellen. Will ich jetzt 4 Grad, dass er mal über die Solltemperatur drüber geht oder nur 2 Grad, wo er den Kühlbetrieb dann startet, dann bekomme ich wirklich ein schönes Protokoll auch raus, was ich dann den Endkunden auch geben kann, unterschreiben lassen kann. Also das ist wirklich eine sehr saubere, gute und einfache Lösung.
Wir haben ja beim Icon sowieso sehr viele verschiedene Varianten, wie die Umschaltung von Heizen auf Kühlen passiert. Einmal durch automatische Erkennung der Vorlauftemperatur mit einem Fühler, der dann erkennt, jetzt kommt wohl offensichtlich gekühltes Wasser, jetzt gehe ich reziprok in den Kühlfall. Ich kann über einen potenzialfreien Eingang kann ich das entsprechend schalten lassen oder ich kann entsprechend auch über die Kühlanlage eben dann entscheiden lassen oder durch einen manuellen Schalter, wenn der Kunde will, dass ich von Heizen in Kühlen wechsle. Also da haben wir ja, ich glaube, in der Anleitung stehen 10 verschiedene Varianten, wie wir diese Umschaltung passieren lassen können.
Ich glaube, mittlerweile beim letzten Software-Update sind, glaube ich, schon wieder, ich glaube, jetzt sind es schon 17 Applikationen, die wir insgesamt können, also da bleiben keine Wünsche offen. Ob man jetzt in Zentraleuropa diese ganzen 17 Applikationen braucht, sei dahingestellt, aber wir haben da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da können wir auch ganz gern unten wieder was reinpacken mit der Applikationsübersicht.
Das schreiben wir in die Caption rein, genau. Dass wir da die Unterlage mal verlinken, weil die ist auch für den Installateur ganz interessant. Der hat die Möglichkeit, sich im Vorfeld da schon mal ein bisschen vorzubereiten, wie er das Ganze gestalten will. Und auch das hatten wir in der letzten Folge. Man hat ja vor so ein paar Themen als Installateur großen Respekt. Sachen, die man vielleicht noch nicht oft gemacht hat, Sachen, wo man vielleicht vom Planer große Vorarbeit erwartet. Aber das Thema Kühlen ist tatsächlich viel weniger dramatisch und viel weniger aufwendig, als man das denkt.
Ja. Definitiv. Also natürlich für einen Installateur oder für einen Hydrauliker, wie es in Südtirol auch heißt, ist es natürlich perfekt, wenn das von der Planung schon alles drin ist. Aber es gibt eben dann doch wieder auch Projekte, wo dann der Bauherr draufkommt, jetzt war es die letzten Tage doch so warm, jetzt überlegen wir uns vielleicht doch eine Kühlung und machen wir eine gute Lösung. Ja. Und da, glaube ich, sind wir sicher ein super Partner, können da gut unterstützen und haben ein gutes Know-how und auch einfache, schöne Lösungen dafür.
Was mich jetzt gerade ein kleines bisschen gewundert hat, Florian, du hast von einem Projekt in Linz gesprochen. Ich war der Meinung, dass du immer nur in Südtirol Urlaubs machst und vormittag ein bisschen was arbeitest. Hast du nicht in der Südtirol auch ein Projekt?
Ja, das, mittlerweile bin ich ja in fast ganz Österreich tätig, dadurch ich jetzt auch Kunden in Nordtirol auch habe, die ja zum Teil bis nach Wien und bis nach Linz raus arbeiten, komme ich auch in die Gegend. Aber Südtirol ist vielleicht auch ein guter Hinweis, weil ich habe tatsächlich auch im Untersüdtirol, also noch südlicher, am südlichsten Ufer des Gardasees, auch ein schönes Projekt, wo auch ein Planer aus Südtirol tatsächlich eine Anlage realisiert, eine schöne Wohnanlage mit, das sind um die 50 Wohnungen, wobei die Wohnungen sind dann jenseits der 150, 200 Quadratmeter zum Teil. Und okay, da haben wir eben auch wieder Heizen und Kühlen. Mit dem Planer habe ich allerdings schon mehrere Projekte mit Heizen und Kühlen gemacht und er hat auch schon seine Erfahrungen zu dem Thema. Das erste, was wir gemacht haben, das war in Bozen eigentlich, wo wir Heizen und Kühlen das erste Mal realisiert haben. Und da haben wir geheizt und gekühlt über den Fußboden, eben mit den ganzen Herausforderungen, die sich da ergeben. Ja. Und im Betrieb hat dann der Planer auch herausgefunden, naja, da gibt es schon immer wieder, trotz kontrollierter Wohnraumlüftung, gibt es immer wieder die Themen, trotzdem mit der kalten Luft unten, mit dem Taupunkt dann entsprechend beim Fußbodenheizungsverteiler und da dementsprechend auch ab und zu wieder Reklamationen von den Kunden, wenn dann der Taupunkt überschritten ist, dass dann die Kühlung nicht funktioniert. Nun, wir wollen ja nicht die Wohnungen fluten mit Kondensat, sondern da schalten wir die Kühlung dann doch besser ein paar Stunden ab. Und bei dem Projekt jetzt eben am Gardasee haben wir es jetzt so realisiert, dass wir kühlen über die Decke und heizen über die Fußbodenheizung.
Habt ihr da so Deckensegel dann, so Kühldecken eingebaut oder ist das eher so auf der Basis Betonkernaktivierung in der Decke drin?
Genau, das ist eigentlich das Zweite, was du sagst mit der Betonkernaktivierung, weil einfach die Herstellkosten da am günstigsten sind. Ja. Weil im Endeffekt passiert ja nichts anderes wie ein Fußbodenheizungsrohr, was dann auf die Bewehrung raufgebunden wird und im Baustatus dann einfach einbetoniert wird. Mhm. Und das Schöne ist ja, du hast ja auch relativ viel Speichermasse, wo du dann die Kälte entsprechend auch im Sommer etwas einspeichern kannst. Ja.
Ich glaube, zu dem, was du vorhin gesagt hast, müssen wir doch nochmal was sagen, beziehungsweise man kann es gar nicht oft genug sagen. Man kann von einer Flächenkühlung gerade im Boden nicht erwarten, dass es funktioniert wie eine Klimaanlage im Hotel oder im Auto, dass du sagst, ich schalte jetzt auf 19,5 Grad Raumtemperatur und ich bekomme eiskalte Luft rausgepustet, dass innerhalb von wenigen Minuten oder wenigen Stunden die Raumlufttemperatur so gesunken ist, dass ich genau diese kalte Temperatur habe. Wir können einfach nur ein paar Kelvin die Raumtemperatur nach unten ziehen, was natürlich deutlich angenehmer für den menschlichen Körper ist als die Temperatur, die sonst in so einem Gebäude entsteht. Aber eine richtige Klimatisierung ist es so auf gar keinen Fall. Großer Komfortzuwachs, keine Frage, aber für die richtig niedrigen Temperaturen und richtig große Kühlleistungen, da braucht man separate Systeme, vielleicht über eine Lüftung. Und da sind auch dann die Deckensegel und auch die Kühlung über die Betondecke oben drüber sind da schon mal viel, viel effizienter bzw. viel leistungsstärker.
Definitiv. Also kommt auch immer darauf an, ist es eine Nachrüstung, ist es ein Neubau in einem bestehenden Gebäude, ist es ja auch nicht so einfach, dass man jetzt einfach in die Decke Kühlleitungen einbringt. Da ist wirklich mit so Deckensegeln oft eine ganz praktikable Lösung, wo man oft wirklich mit 10, 15 cm abgehängter Decke dann trotzdem auch eine Kühlung realisieren kann. Also das sehe ich schon auch oft, dass das jetzt immer mehr kommt. Und von daher, da gibt es wirklich auch wieder schon viele, viele Wege, die nach Rom führen. Und was du auch gesagt hast, das ist eben wirklich keine passive, oder es ist wirklich keine aktive Kühlung, sondern eine passive Kühlung oder eine Temperierung. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, also bei dem Projekt in Bozen, wenn es da fast 40 Grad hat und du gehst dann in die Wohnung rein und die Wohnung ist auf angenehme 25, 24 Grad temperiert, dann ist das wirklich ausreichend. Da muss ich ja nicht auf 19 Grad runterkühlen, auch wieder im Sinne der Energieeffizienz und vielleicht sogar im Sinne der Gesundheit, weil von 40 auf 19 Grad, ob das so gesund ist, das stelle ich auch in den Raum. Also ich möchte es bei mir zu Hause nicht. Und ich bei mir da zu Hause, muss ich ja noch sagen, ich bin ja im Tal auf 950 Meter. Ich komme im Sommer noch ohne Kühlen durch. Ich mache im Winter, in der Nacht mache ich die Fenster auf, lüft ein bisschen durch und bei Tag mache ich die Raffstore zu. Und bei mir hat es bis jetzt auch noch nicht mehr wie 24 Grad gehabt. Und wenn es draußen über 30 hat, finde ich das okay. Also ich glaube, das ist auch viel auch ein Mindsetting. Muss ich jetzt immer 22 Grad haben? Oder ist im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, auch 24 Grad okay und ich kann kostengünstig und effizient das Ganze kühlen und betreiben?
Ich musste jetzt gerade schmunzeln, 900 Meter Höhe im Tal. Also wenn ich auf 900 Meter will, dann zeigt mir das Auto erst mal an, dass ich einen Maximalverbrauch erreicht habe. Ich glaube, bei uns sind es hier irgendwie so irgendwas zwischen 250 und 300 Metern Höhe und von Tal und Bergen ist hier weit nichts zu sehen.
Aber ja, das ist... Ist bei uns etwas anders, aber darum sage ich ja, also bei uns hat das Klima ändert sich ja auch und es ist natürlich ganz eine andere Nummer, wenn ich jetzt in Bozen unten bin auf wenigen 100 Metern oder wenn ich bei uns bin auf 900 Metern und dann ist noch ein schmales Tal, wo immer ein Lüftchen durchgeht und ein Bach sich durchwindet durch das Tal, da habe ich entsprechend auch wieder andere Luftmassen, die sich austauschen.
Ich war jetzt vor wenigen Tagen geschäftlich in Hamburg. Da hat es draußen 35 Grad gehabt und das Hotelzimmer war runtergekühlt auf 21. Das war ein unglaublicher Unterschied. Das hat mir überhaupt nicht gut getan. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe dann erstmal die Klimaanlage ausgeschaltet. Und das war natürlich auch dadurch begründet, wie du sagst, ne, diese ganzen Gebäude, die da dicht an dicht und hoch aneinander stehen, Boden versiegelt, große Massen an Gebäuden links und rechts der Straße, die strahlen Energie ab. Das merkt man, wenn man abends essen ist, im Restaurant draußen im Garten sitzt. Im Garten ist übertrieben, das ist natürlich auch alles versiegelt. Dann hast du die Energie von jeder Seite kommen. Und da macht sich das natürlich schon bemerkbar, ob du auf 900 Meter im Tal wohnst oder in irgendeiner Großstadt. Das darf man ja, auch nicht vergessen.
Definitiv.
Bezüglich der Kühlung, was mir gerade einfällt, wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, dass mein Auto, der kleine Schwarze, beim Service ist und ich da die Klimaanlage checken lassen werde. Beim Baujahr 1989 war natürlich noch FCKW als Kältemittel verwendet. Und dann hat man das Neue verwendet, ich weiß jetzt die Bezeichnung gar nicht, R900 irgendwas. Und das ist, so sagte mir der Techniker, auch ein bisschen leistungsschwächer. Aber trotzdem ist es so, dass dieses Kältemittel sich komplett verflüchtigt hat. Und das haben sie jetzt aufgefüllt und es scheint wieder ganz gut zu funktionieren.
Na super, dann kannst du die nächsten heißen Tage dann auch noch gut klimatisiert genießen.
Das kann ich leider erst ein bisschen später ausprobieren, weil ich, wenn er jetzt schon mal in der Mache ist, bei so einem alten Auto ist es natürlich so, dass du an manchen kleinen, vielleicht auch mal neuralgischen Stellen mal ein kleines bisschen Roststellchen hast. Das ist so unter den Dicht- oder Montagegummis von der Front und der Heckscheibe so, da bilden sich so ganz leichte Bläschen und dann habe ich mir gedacht, wehret den Anfängen. Das lasse ich beseitigen und bei der Gelegenheit kann man natürlich auch mal ein kleines bisschen was machen zum Thema Optik, ne? So kleine Steinschläge auf der Motorhaube ist es ja gar nicht, ist ja dann in dem Fall vorne der Kofferraum, aber dass das Ding wieder gut dasteht,
dann ist alles gut. Das kennt man, meiner ist ja doch ein paar Jährchen, mein kleiner Schwarz ist ja noch ein paar Jährchen neuer, Anfang 2000, ja. Aber da haben wir auch schon beim Rost Hand anlegen müssen, weil das geht halt einfach nicht vorüber an den Dingern. Die sind ja, dadurch meine Allrad ist, die sind ganz gerne auch im Winter gefahren waren. Und da hat man eben das Thema dann mit dem Rost im Holmbereich. Da ist auch schon gut repariert worden. Aber jetzt wüsste ich nichts, dass er wo was hätte zum Thema Rost. Und das ist jetzt erledigt. Mal für die nächsten, hoffentlich 10, 15 Jahre.
Sei froh. Ja, weil ich habe ja auch noch so einen alten VW-Bus. Und der wird tatsächlich das ganze Jahr gefahren. Und da spielt der Salz von den Straßen dann schon ab und zu übel mit. Den haben wir 2011, haben wir den noch ein kleines bisschen machen lassen. Rost beseitigen und Lackierung dann nochmal neu machen lassen. Und da ist jetzt tatsächlich so, dass wir da an ein paar Stellen schon wieder Korrosion da ist. Da lasse ich jetzt auch gerade ein Blech am Schweller austauschen. Das ist dann halt das Los, das man hat, wenn man das Ding das ganze Jahr fährt. Vielleicht bin ich da ein bisschen vorsichtiger ab sofort. Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man die Autos, gerade wenn sie einen Wert haben, ob er ideell oder finanziell ist, dann auch erhalten kann und ja, die Freude auch weiter behält.
Definitiv. Zum Thema Autofreude fällt mir auch gerade wieder was ein. Wir treffen uns ja bald.
Ja, genau.
Das ist richtig, am Kalendersee.
Genau, das in wenigen Wochen ist ja die IAA. Da sollten wir uns auf jeden Fall treffen.
Mit Meet and Greet.
So machen wir das.
Da werden wir auch das ein oder andere Foto dann machen können auch. Ist ja spannend. Jetzt nehmen wir, das wissen vielleicht unsere Zuhörer nicht, jetzt nehmen wir schon fast ein Jahr unser Podcast auf, aber getroffen haben wir uns tatsächlich noch nicht.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Da wird's wirklich mal Zeit.
Warst du dann so wirklich gut auf der IAA, wenn Sie die zwei Heizungstuner auf der IAA treffen?
Genau.
Das ist dann sicher spannend und ich bin schon gespannt, was wir alles sehen werden.
Du, es ist ja vieles angekündigt. Ne? Es sind ja auch in der Klasse, die wir so als Geschäftswagen fahren, scheint ja wohl einiges am Kommen zu sein. Ich bin jetzt nachweislich nicht der ganz große SUV-Fan. Da gibt es aber ja schon reichlich Autos, die rein elektrisch betrieben sind. Aber so im klassischen Limousinen- und oder Kombibereich, da fehlt es ja. Ne? Wir haben mit unseren i4, haben wir, glaube ich, eine ganz, ganz gute Zwischenlösung. Und das ist ein mega Auto. Aber ab und zu denke ich mir schon, so ein Kombi, wie ich es früher hatte, wäre schon ganz praktisch, ne? Wenn du mal zu einer Hausmesse fährst oder mehr zu transportieren hast.
Bin ja auch ganz bei dir. Also solange ich noch so tief einsteigen kann, genieße ich das. Weil viele Kollegen sagen ja schon, sie genießen das hohe Einsteigen. Sage ich, nee, bei mir je tiefer, desto besser. Da bleibe ich auch noch dabei. Ne? Da sind wir gespannt, was wir da sehen.
Ja.
Super, Tobias. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg die Woche.
Danke, dir auch.
Und dann sehen wir uns demnächst.
Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
Danke.
Bis dahin. Ciao.